Also, stell dir mal vor, du gibst an einem ganz normalen Samstagvormittag so knapp 160 Euro aus.
Okay, das ist schon mal ein kleines Investment für ein Wochenende.
Ja, total. Und dann setzt du dich an deinen Wohnzimmertisch und verbringst wirklich Stunden damit, hochkonzentriert aus winzigen Plastiksteinen einen Raum zusammenzubauen. Also einen extrem detaillierten, geradezu winzigen Raum.
Klingt für viele wahrscheinlich erstmal nach einer ziemlich entspannten Wochenendbeschäftigung.
Schon, aber jetzt kommt der seltsame Teil. Du platzierst da liebevoll winzige Instrumententafeln, baust eine perfekte kleine Kulisse auf und dann nimmst du eine komplett blickdichte Plastikwand und versiegelst dieses Zimmer einfach.
Du versteckst es also.
Ganz genau. Du versteckst es absichtlich so, dass niemand, der später an deinem Regal vorbeiläuft, es jemals sehen wird. Da fragt man sich doch mal ganz ehrlich, warum zur Hölle tun erwachsene Menschen das? Was treibt jemanden an, ein Geheimnis zu bauen, nur um es direkt danach vor der ganzen Welt zu verbergen?
Das ist eine super spannende Frage. Denn dieses Verhalten, das widerspricht auf den ersten Blick ja eigentlich jeder klassischen Konsumlogik.
Eben das dachte ich mir auch.
Normalerweise kaufen wir teure Ausstellungsstücke, um sie zu präsentieren. Wir wollen einen gewissen Status oder zumindest unseren Geschmack nach außen kommunizieren.
Man will halt zeigen, was man hat, ne?
Richtig. Wenn wir aber etwas bauen, das im Verborgenen bleibt, dann verschiebt sich dieser Fokus komplett. Das Objekt verliert diese reine Schaufunktion.
Und wird stattdessen zu was?
Es wird zu einem extrem intimen psychologischen Anker. Es geht dann einfach nicht mehr um den flüchtigen Blick von einem Gast, sondern nur noch um das exklusive Wissen des Erbauers.
Wow, das ist echt eine faszinierende Schnittstelle. Also dieser kindliche Spieltrieb, der da auf erwachsene Kaufkraft trifft, gepaart mit einer fast schon obsessiven Liebe zum Detail. Und genau das nehmen wir heute komplett auseinander. Willkommen zu diesem ausführlichen Deep Dive.
Hallo zusammen.
Wir haben heute ein Thema vor uns, das sieht auf den allerersten Blick aus wie eine ganz simple Produktbesprechung. Es ist in Wahrheit aber ein tiefes psychologisches Profil unserer modernen Popkultur. Ich bin da kürzlich nämlich in ein echtes Kaninchenloch gefallen.
Oh, okay. Wo genau?
Auf der Plattform meinbaustein.de.
Ah ja, die Datenbank kenne ich natürlich.
Das ist ein gigantisches Projekt, wird von einem Typen namens René aus Potsdam betrieben. Der hostet das Ganze sogar komplett mit Ökostrom, was ich echt sympathisch finde. Und er pflegt da tausende von Sets aus purer Leidenschaft ein.
Da steckt unfassbar viel Arbeit drin, das stimmt.
Absolut. Und René hat in einem sehr detaillierten Blogartikel ein Set beleuchtet, das auf der offiziellen Shopseite für den 1. April 2026 angekündigt ist.
1. April ist bei sowas ja immer ein extrem gefährliches Datum.
Genau deshalb betont René auch mehrfach und sehr deutlich, dass das ausdrücklich kein April-Scherz ist.
Ein Hinweis, der bei den Spezifikationen von genau diesem Set auch wirklich dringend nötig ist. Wir sprechen hier über Dimensionen und ein Level an Fanservice, das hätte man vor ein paar Jahren in der Massenproduktion noch für völlig absurd gehalten.
Absolut absurd. Also, worüber reden wir? Wir reden über das brandneue Lego Ideas Set mit der Nummer 21367. Die Mondrakete von Tintin, bei uns natürlich legendär bekannt als Tim und Struppi.
Ein absoluter Comic-Klassiker.
Genau, und unsere Mission für dich heute ist es, dieses 1283-teilige Monstrum mal mental in seine Einzelteile zu zerlegen. Wir wollen verstehen, wie ein ikonischer Moment aus den Comics Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond durch pure Fankultur in ein massives Premium-Sammlerstück verwandelt wird.
Und wir wollen der Frage auf den Grund gehen, was dieser extrem aufwendige Prozess eigentlich über die Macht der Nostalgie aussagt und über die Mechanismen von modernem Crowdsourcing.
Richtig, aber lass uns mal mit dem Offensichtlichsten anfangen, den Dimensionen und der Zielgruppe.
Ja. Sehr gerne. Der Schlüssel zum Verständnis von diesem Phänomen liegt nämlich in der ganz bewussten Zielgruppenverschiebung. Die offiziellen Quellen, also auch der Blog, heben unmissverständlich hervor, dass dieses Set die Altersempfehlung 18 plus trägt.
Das ist also definitiv kein Spielzeug für Kinder.
Überhaupt nicht. Das ist keine beiläufige Marketingnotiz. Es signalisiert eine fundamentale Abkehr von der Idee, dass diese Baukastensysteme primär dafür da sind, um am Mittwochnachmittag über den Kinderzimmerteppich geschoben zu werden.
Sondern.
Die Industrie hat einfach erkannt, dass die Generation, die in den 80er oder 90er Jahren mit diesen Steinen aufgewachsen ist, heute über ein beträchtliches verfügbares Einkommen verfügt. Und diese Generation sucht nach Wegen, Stress abzubauen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln und uns ansehen, was man für dieses Geld eigentlich bekommt. Wenn man an ein Spielzeugraumschiff denkt, hat man ja oft was Handliches im Kopf. Sowas, das man halt gut greifen kann.
Ja, das typische Spielzeugformat eben.
Genau, aber wirf diese Vorstellung mal komplett über Bord. Die rot-weiße Retro-Rakete, die aus diesen 1283 Teilen entsteht, ist unfassbare 49 Zentimeter hoch.
Das ist ein halber Meter.
Ja, Wahnsinn, oder? Dazu kommen noch 23 Zentimeter in der Breite und 20 Zentimeter in der Länge. Um dir das mal plastisch zu machen, schau dir mal den durchschnittlichen PC-Monitor an, der vielleicht gerade vor dir auf dem Schreibtisch steht.
Okay.
Diese Rakete ist massiver und überragt den wahrscheinlich sogar. Das stellst du ja nicht einfach in eine Kiste, wenn du mit dem Bauen fertig bist.
Nee, garantiert nicht. Das Ding erzwingt sich förmlich seinen eigenen prominenten Platz im Raum. Es ist im Grunde ein architektonisches Statement-Piece.
Und wie?
Ein Statement-Piece, das seine visuelle Wucht aus einer hochgradig spezifischen Ästhetik zieht. Wir haben hier ja nicht dieses glatte, sterile Design von moderner Raumfahrt.
Sondern eher diesen Retro-Look.
Genau, die retrofuturistische Vision von einem belgischen Comiczeichner. Und um diese Illusion für den erwachsenen Käufer perfekt zu machen, muss das Produkt auf einer Ebene kommunizieren, die weit über das bloße Zusammenstecken von Steinen hinausgeht.
Es erfordert also eine pedantische Treue zum Ursprungsmaterial?
Absolut. Das muss hundertprozentig stimmen.
Und diese Treue treiben die hier echt auf die Spitze. Renés Blogpost listet 6 exklusive Figuren auf, die dem Set beilieben. Natürlich haben wir Tim und seinen Hund Struppi dabei.
Das Set wäre ohne die beiden ja auch nicht komplett.
Logisch. Dann haben wir noch Kapitän Haddeck, Professor Bienlein und die beiden unverkennbaren Detektive Schulze und Schulze. Aber hier wird's wirklich verrückt.
Warum?
Die tragen nicht einfach irgendwelche generischen weißen Raumfahrer-Outfits. Sie tragen die originalen orangefarbenen Raumanzüge aus den Comics, komplett mit baubaren Sauerstofftanks.
Das ist schon mal ein tolles Detail.
Aber jetzt kommt das absolute Highlight. Die Astronauten haben grüne Haare.
Moment, grüne Haare?
Ja, ernsthaft. Grüne Haare. Ganz genau wie in einer sehr spezifischen alten Druckfassung der Vorlage. Und sogar der kleine Hund, also Struppi, wurde in einen eigenen, exklusiv angefertigten Astronautenanzug gezwängt.
Wahnsinn. Aber diese grünen Haare, das illustriert eigentlich perfekt das Konzept der sogenannten Deep Lore in der modernen Popkulturökonomie.
Wahrscheinlich, das ist ein fieser Produktionsfehler.
Richtig. Der fragt sich, warum die Haare nicht die normale Farbe haben. Für den Hardcore-Fan jedoch, und das ist ja die primäre Zielgruppe dieses Sets, wirkt dieses Detail wie ein geheimer Handschlag.
Ein geheimer Handschlag zwischen wem?
Zwischen dem Designer und dem Käufer. Es sendet die klare Botschaft, der Designer dieses Sets kennt die Materie genauso gut wie du. Er respektiert die ganzen kleinen Eigenheiten der historischen Vorlage.
Ah, und das schafft dann Vertrauen.
Ein massives Vertrauensverhältnis, ja? Man kauft hier letztlich keine 1283 Plastikteile für 159,99 €. Man kauft die physische Materialisierung von einer Kindheitserinnerung.
Was uns direkt wieder zu meinem anfänglichen Gedankenexperiment zurückbringt.
Dem versiegelten Raum.
Genau. Denn diese liebevolle, pedantische Detailversessenheit beschränkt sich eben nicht nur auf die äußere 49 cm große Hülle. Wir haben vorhin über den versteckten Raum gesprochen. Man kann bei dieser Rakete an der Spitze eine Seitenwand entfernen.
Und was ist darunter?
Darunter verbirgt sich ein voll ausgebauter, detailgetreuer Kontrollraum.
Mhm.
Man kann dort eine Minifigur platzieren und zwar ausdrücklich ohne Helm, wie die Quellen betonen.
Oh, um einen bestimmten Moment nachzustellen.
Richtig. Den berühmten Earthview-Moment aus dem Comic Schritte auf dem Mond. Also genau den Augenblick, in dem Tims Crew zum allerersten Mal aus der bedrückenden Dunkelheit des Alls auf die leuchtende blaue Erle herabblickt.
Das ist ja ein absoluter erzählerischer Meilenstein der Vorlage. Und der wird hier in ein physisches Diorama übersetzt.
Ganz genau.
Und der Bau von diesem Kontrollraum wird durch die 3D-Bauanleitung in der Lego Builder App für den Erwachsenen geradezu zelebriert. Man wird quasi Schritt für Schritt durch die Rekonstruktion von diesem emotionalen Höhepunkt geführt.
Aber hier muss ich die Herstellerlogik wirklich mal massiv in Frage stellen.
Okay, schieß los.
Wir sind uns ja einig, dass das ein Premium-Ausstellungsstück für Erwachsene ist. Es steht im Regal, es fungiert als Statement-Piece. Warum zur Hölle verschwendet man dann Hunderte von Bauteilen, so viel Designenergie und natürlich auch Produktionskosten für ein verstecktes Play-Feature.
Du meinst, weil man es am Ende gar nicht sieht?
Ja, wenn die Seitenwand der Rakete geschlossen ist, dann existiert dieser Raum für den Betrachter schlichtweg nicht. Das widerspricht doch jedem ökonomischen Prinzip, Kosten und Mühen in etwas zu stecken, das im Alltag völlig unsichtbar bleibt.
Ich verstehe deinen Punkt. Aber deine ökonomische Perspektive greift dir ein bisschen zu kurz, weil sie das Produkt als rein statisches Objekt betrachtet.
Wie meinst du das?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen dieser 18-Plus-Strategie verbinden, dann wird klar, das Endprodukt im Regal ist wirklich nur die halbe Wahrheit. Der eigentliche Kern des Produkts, also das, wofür der Konsument bezahlt, ist der Prozess des Erschaffens.
Ah, also das Aufbauen selbst.
Richtig. Wenn du Stunden damit verbringst, diesen Kontrollraum zu bauen, lädst du das Objekt mit deiner eigenen Zeit und Aufmerksamkeit auf.
Das ist ja dann quasi wie bei einem extrem teuren, maßgeschneiderten Anzug. Stell dir vor, da besteht das Innenfutter aus leuchtend roter, aufwendig bestickter Seide.
Ein toller Vergleich.
Niemand auf der Straße sieht dieses Futter. Aber der Träger, der spürt es. Er weiß ganz genau, dass es da ist und es verändert die Art und Weise, wie er den Anzug trägt und wie er sich darin fühlt.
Ganz genau. Das verborgene Detail verwandelt die Rakete von einem passiven Dekorationsgegenstand in ein interaktives Medium. Es ist im Grunde ein eingefrorener, narrativer Moment.
Und den ruft man dann immer wieder ab.
Ja. Jedes Mal, wenn dein Blick im Wohnzimmer auf diese rot-weiße Hülle fällt, ergänzt dein Gehirn ganz automatisch das Innere. Du weißt um den Earthview-Moment, der sich unter dem Plastik abspielt, weil du ihn selbst mit deinen eigenen Händen dort platziert hast.
Es geht also überhaupt nicht um den Schauwert für die Gäste. Es geht um die psychologische Resonanz für dich selbst.
Exakt.
Und das wirft für mich unweigerlich die Frage auf, wer so etwas überhaupt entwirft. Wer hat denn dieses tiefe psychologische Verständnis und vor allem diese Nerdliebe, um so ein Set zu konzipieren?
Gute Frage. Denn in der Regel ist das ja eher ein Konzernding.
Eben. Solche Konzepte entstehen doch extrem selten in den sterilen Konferenzräumen riesiger dänischer Spielzeugkonzerne. Die zielen doch meistens auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ab, um möglichst viele Einheiten zu verkaufen.
Womit wir beim vielleicht innovativsten Aspekt dieses gesamten Projekts wären, dem Lego Ideas Ökosystem.
Ah, richtig. Die Nummer 075 dieser Reihe stammt eben nicht von einem festangestellten Produktdesigner aus der Zentrale, oder?
Nein, überhaupt nicht.
René schreibt in seinem Blog nämlich ganz klar, hinter diesem Modell steht ein Fan. Ein Fandesigner namens Alexis dos Santos aus Portugal. Der agiert in der Community unter dem Pseudonym TKL86.
Richtig, TKL86.
Und dieser Typ hat sich einfach in seiner Freizeit hingesetzt, das digitale Konzept dieser Tintin-Rakete entworfen und es auf der Plattform eingereicht. Und dann passierte etwas echt Magisches. Er hat 10.000 Unterstützer gesammelt.
Das ist eine enorme Hausnummer.
10.000 echte Menschen haben gesagt, dieses Set ist so gut, wir wollen, dass das Realität wird. Und erst danach ging es durch das offizielle Review Board und wurde zur Massenproduktion freigegeben.
Ein Prozess, der die traditionelle Dynamik zwischen Hersteller und Konsument fundamental auf den Kopf stellt. Der Konsument ist hier einfach nicht länger der passive Empfänger am Ende der Lieferkette.
Aber Moment mal, ist das von Seiten des Weltkonzerns nicht eigentlich unglaublich berechnend?
Wie meinst du das genau?
Naja, betrachten wir das mal wie in der Musikindustrie. Das ist ja so, als würde ein Indie-Musiker jahrelang in seinem Schlafzimmer an einem Track feilen. Er lädt ihn auf Soundcloud hoch, macht die ganze harte Arbeit der Community-Findung selbst.
Okay, ich sehe, worauf du hinaus willst.
Plötzlich generiert der Track Millionen von Klicks. Das sind in unserem Fall die 10.000 Votes. Und dann kommt das riesige Major-Label, nimmt den fertigen Hit, poliert ihn kurz im Studio auf und streicht die fetten Gewinne aus dem weltweiten Vertrieb ein. Lego lagert hier im Grunde seine komplette Entwicklungsabteilung völlig kostenlos an Fans wie Alexis aus.
Das ist ein interessanter Punkt. Dieser Vorwurf der Ausbeutung wird in der Community auch öfter mal laut. Er verkennt aber den immensen geschäftlichen Geniestreich hinter diesem Modell.
Welcher Geniestreich soll das sein?
Wir müssen uns mal ansehen, was das größte Problem bei der Entwicklung physischer Produkte ist. Das ist nämlich das finanzielle Risiko eines Flops.
Okay, das leuchtet ein.
Eine neue Gussform, die Logistik, das weltweite Marketing, das kostet alles Millionen. Durch das Crowdsourcing-Modell eliminiert das Unternehmen dieses Risiko aber nahezu vollständig.
Weil die Leute ja schon abgestimmt haben.
Genau. Wenn 10.000 Menschen aktiv auf einer Plattform abstimmen, ihre E-Mail-Adressen hinterlegen und für eine Idee kampagnisieren, dann ist das keine reine Marktforschung mehr. Das ist ein wasserdichter Beweis für die Marktauglichkeit.
Das Unternehmen weiß also, die Käuferschaft existiert bereits, bevor überhaupt der erste Stein produziert wurde.
Richtig. Es ist die perfekte Symbiose aus kollektiver Fanbegeisterung und knallharter Risikominimierung.
Und sobald diese knallharte Produktstrategie auf extreme Fanbegeisterung trifft, betreten wir ein Territorium, das für viele Sammler ja extrem wichtig ist, den finanziellen Wert.
Oh ja, der Sammlermarkt. Ein riesiges Thema.
Die Zahlen aus der Mein Baustein-Datenbank sind da gnadenlos transparent. Das Set kostet zum Release am 1. April 159,99 Euro. Aber das eigentlich spannende Detail auf der Seite ist das Kürzel EOL.
End of Life. Also das Auslaufdatum.
Ganz genau. Dieses Set soll im Dezember 2028 sein EOL erreichen. Das bedeutet, diese Rakete wird lediglich etwa 2,5 Jahre lang offiziell produziert und verkauft. Und danach ist Schluss. Die Fabrikbänder für genau dieses Set stoppen.
Was natürlich eine von vornherein geplante künstliche Verknappung des Produkts darstellt. Das ist ein Mechanismus, der den Sammlermarkt enorm antreibt.
Und wie? René bietet auf seiner Plattform ja ein sogenanntes Autoscoring an. Das ist eine algorithmische Sammlereinschätzung, die prognostizieren soll, wie sich der Wert von diesem Set nach dem EOL entwickeln wird.
Und was sagt der Score bei der Rakete?
Score bei 61 von 100 Punkten. Nach 5 Jahren steigt er auf 66 und nach 10 Jahren erreicht er beachtliche 70 von 100.
Das ist wirklich hoch für so ein Set.
Ja, und das wirft für mich als Hörer eine ganz akute Frage auf. Wenn ich jetzt weiß, dass dieses Objekt in ein paar Jahren voraussichtlich deutlich mehr wert sein wird, bestelle ich es dann vor, um es genüsslich aufzubauen?
Oder
zwingt mich diese Logik dazu, die Box ungeöffnet, also komplett versiegelt, in den hintersten Winkel meines Schranks zu legen? In der Hoffnung, sie vielleicht 2036 für ein Vielfaches weiterzuverkaufen.
Da sprichst du was Wichtiges an. Hier prallen wirklich zwei völlig gegensätzliche Philosophien des modernen Konsums aufeinander. Aber um das Scoring nochmal kurz einzuordnen, solche Heuristiken sind historische Indikatoren.
Worauf basieren die genau?
Die basieren auf Faktoren wie der Stärke der Themenwelt und dem Ausstellungsfaktor. Tim und Struppi ist eine weltweite Institution mit einer sehr treuen, extrem kaufkräftigen Fangemeinde. Sets mit derart starken popkulturellen Lizenzen entwickeln oft ein echtes Eigenleben auf dem Zweitmarkt.
Weil die Fans das unbedingt haben wollen.
Genau, die emotionale Bindung an die Lizenz übersteigt dann die rationale Preisbereitschaft. Fans, die dieses 2,5-jährige Produktionsfenster verpasst haben, sind später oft bereit, einen massiven Nostalgieaufschlag zu zahlen. Dennoch betont auch die Quelle ausdrücklich, das ist keine finanzielle Anlageberatung.
Das mag ja sein. Aber die Versuchung ist trotzdem real. Wenn ich weiß, dass etwas selten wird, behandle ich es instinktiv wie eine Aktie und eben nicht mehr wie ein Objekt der Freude. Ich raube dem Set quasi seine Existenzberechtigung.
Und exakt davor warnt auch René in seiner Projektphilosophie auf der Seite. Die Datenbank ist aus purem Enthusiasmus für Kreativität und Konstruktion entstanden.
Nicht für Spekulanten.
Richtig. Wenn du die Box als reines Spekulationsobjekt in Folie einschweißt, entziehst du dich dem gesamten psychologischen Prozess, den wir ja vorhin so intensiv analysiert haben.
Stimmt, dann bauge ich ja den Kontrollraum nie.
Eben. Du erlebst den Moment nicht, in dem der Kontrollraum entsteht. Du hast keine haptische Verbindung zu dem Objekt. Du besitzt dann lediglich einen Karton mit ungenutztem Potenzial, aber eben kein individualisiertes Statement-Piece.
Das heißt, der wahre Wert, also der emotionale Return on Investment, liegt im Bauprozess selbst.
Ganz genau so ist es.
Oh, fassen wir diese unglaubliche Reise noch einmal zusammen. Wir haben gesehen, wie eine simple Zeichnung aus einem belgischen Comic durch die pure Leidenschaft eines portugiesischen Fans und die Stimmen von 10.000 Unterstützern in ein 49 cm großes physisches Objekt übersetzt wird.
Eine enorme Leistung der Community.
Wir haben auch verstanden, warum ein Weltkonzern auf Crowdsourcing setzt, um sein finanzielles Risiko zu minimieren. Und wir sind tief in das Paradoxon des Erwachsenensammlers eingetaucht.
Diese ständige Zerrissenheit.
Genau. Die Zerrissenheit zwischen der Freude am geheimen, verborgenen Detail wie diesem Earthview-Kontrollraum und der eiskalten Logik von End-of-Life-Daten und Wertsteigerungsscores.
Es demonstriert einfach eindrucksvoll, dass solche Objekte weit mehr sind als nur gepresstes Plastik. Sie sind hochkomplexe Schnittstellen zwischen Nostalgie, globaler Fankultur und moderner Produktökonomie.
Das ist wirklich ein Gedanke, der die Perspektive auf die ganzen Dinge, mit denen wir uns umgeben, völlig verändert. Und genau deshalb möchte ich dir, unserem Hörer, zum Abschluss dieses Deep Dives noch eine finale, provokante Überlegung mit auf den Weg geben.
Da bin ich jetzt aber mal gespannt.
Schau dich doch jetzt gerade einmal um. Vielleicht sitzt du an deinem Schreibtisch, vielleicht stehst du in deinem Wohnzimmer oder wartest irgendwo auf die Bahn. Denk mal an die Geschichten, die dich als Kind extrem geprägt haben.
Da hat ja jeder so seine eigenen Welten im Kopf.
Richtig. Welche fiktiven Welten, welche spezifischen Momente aus deiner Vergangenheit haben heute noch eine so gewaltige emotionale Zugkraft auf dich, dass du sofort auf einen Unterstützen-Button klicken würdest, um sie physisch in die reale Welt zu holen?
Tolle Frage.
Welche längst vergessene Geschichte hätte es deiner Meinung nach verdient, von 10.000 Menschen gerettet, liebevoll mit winzigen Steinen rekonstruiert und bei dir aufs Regal gestellt zu werden? Denk da mal in Ruhe drüber nach. Danke, dass du heute mit uns abgetaucht bist. Bis zum nächsten Mal.